Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu Asset Class, dein Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich den Traum vieler Anleger. Jeden Monat Cash aufs Konto und zwar immer mehr, seit 30 Jahren ohne Ausfall, ohne Kürzung. Die Rede ist von Realty Income, der Firma, die sich selbst The Monthly Dividend Company nennt. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex will ich heute mal ergründen, wo kommt diese Dividende eigentlich her?
Ja, das wüsste ich auch sehr gerne und darum schön, dass wir darüber sprechen. Ich übernehme in dem Format, wie mittlerweile gewohnt im Deep Dive, ein bisschen die Rolle des neugierigen Fragers stellvertretend für euch. Denn wir haben gesehen, Realty Income spielt eine riesige Rolle für euch. Es ist eine der meistgehaltenen und meistgekauften Aktien in den Scalable Brokern. Und wir wollen wissen, wie hat dieses Unternehmen als eigentlich gesichtslose Entity es geschafft, so eine große Gefolgschaft, so eine Loyalität hinter sich zu versammeln, dass es bis heute diesen Dauerhype erzeugt hat. Ja, und wenn man einmal durch YouTube schaut, sieht man auch sehr viele Treffer zu Realty Income, sehr viele Leute, die diese Aktie als Eckpfeile ihres Depots ausgemacht haben. Und wir gucken uns heute im Deep Dive an, was ist das für ein Unternehmen? Was hat es eigentlich gemacht? Was ist die History dahinter? Und vor allem, welche Menschen haben sich das mal einst ausgedacht, Christian?
Ja, am Anfang war die Liebe auch bei dieser Gründungsgeschichte, nämlich zwischen William E. Clark, geboren 1937, und seiner Frau Evelyn J. Clark, geboren 1941. Also zwei Kriegskinder, die ziemlich früh geheiratet haben, 1960, nicht unüblich in der damaligen Zeit, und die nicht nur privat verbandelt waren, sondern auch geschäftlich. Sie hatten nämlich ein Projektentwicklungsbusiness in Kalifornien aufgebaut, also die klassische Immobilienwertschöpfungskette vom Grundstückserwerb über Bau und Vermietung bis hintendran zum Vertrieb. Allerdings nicht für irgendwelche Wohnimmobilien, auch nicht für langweilige Büros, sondern für etwas, was in dieser Zeit im Amerika der späten 50er, frühen 60er Jahre dann richtig cool war. Ein Riesenwachstumsmarkt, Fast Food.
Ja, absolut. Ne? Völlig auf den Trend gesetzt, der damals aufkam. Ray Kroc sei Dank und anderen, die Ray Krocs Fußstapfen gefolgt sind sozusagen. Schnelles Essen, schnell mit dem Auto irgendwo reinfahren, es sich holen damals. Riesenexpansion gewesen. McDonald's hat angefangen, andere kamen, Burger King, Taco Bell, KFC, um nur einige zu nennen. All die haben in den 60er Jahren, 50er Jahren schon, wie du sagtest, den Grundstein gelegt zu einem riesigen Wachstum.
Ja, wenn man dieses Wachstum einfach mal in Zahlen fasst. Also McDonald's hat losgelegt im April 1955 in Des Plaines in Illinois. Das war so die Initialzündung und schon im ersten Jahr gab es dann 16 Franchises und 1960 waren es bereits 228, 1970 dann 1500. Das zeigt eben die Skalierung und McDonald's, ja, ist bis heute der Dominator in diesem Geschäft, aber natürlich lange nicht das einzige Unternehmen. Viele bekannte Fastfood-Ketten haben ihren Ursprung in genau dieser Zeit. Beispielsweise Taco Bell, 1954/55 gestartet, die erste Franchise-Lizenz, dann 1964 Kentucky Fried Chicken, ja, mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. Du, glaube ich, schon, oder?
Ich habe eine sehr große Vergangenheit mit diesem Unternehmen, ja. Also mein Bauch hat.
Dein Bauch hat eine große Vergangenheit.
Auch da ist eine komische Loyalität aufgebaut worden, aber da reden wir heute nicht.
Ja, die haben schon 1930 losgelegt, der legendäre Colonel Sanders. Ja. Allerdings das erste Franchise auch erst 1952 und beide Unternehmen, tja, gibt es immer noch und gehören zusammen mit Pizza Hut ebenfalls an die Börse, nämlich sind Bestandteil von Yum Brands.
Ja. Und das ist nicht alles, was in den 60ern passiert ist. Ja, du hast einerseits natürlich diese Riesenexpansion von Restaurantketten gehabt, Fastfood-Ketten, die alle Häuser brauchten, die alle Real Estate brauchten. Aber es gab noch einen großen kulturellen Shift in den 60er Jahren, wo man angefangen hat. Wo wollen wir anfangen dabei? Wollen wir mit Kultur anfangen? Wollen wir mit Gesellschaft anfangen?
Mit
oder mit
Have a Dream.
We have a dream.
Martin Luther King. Das war Sicherlich symptomatisch für die 1960er, als so allmählich der Muff wegkam und Themen wie Bürgerrechte plötzlich ganz nach oben auf die Agenda kamen.
Ja, und das ist nicht alles, das ist die eine Sache, genau, Bürgerrechte. Das andere ist, dass ein zu früh verstorbener Präsident mal eine Losung ausgegeben hat, wo wir eigentlich hinfliegen wollen, ein paar Jahre später, nämlich zum Mond. Ja, das heißt, auch danach wurde viel ausgerichtet. Plötzlich waren die USA ein unfassbarer Tech-Treiber, wenn sie es nicht schon vorher waren, aber dann nochmal sehr viel mehr. Bis hin zum, legendärerweise wurde es ja immer gesagt, dass selbst wenn man bei NASA arbeitet, selbst als derjenige, der die Flure am Ende nur kehrt nachts, dass der versteht, yup, my job is to go to the moon.
Ja, also das eine unglaubliche Aufbruchszeit.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes Aufbruch, ja, Aufbruch nach oben. Das ist die eine Sache oder die zweite Sache. Dann geht es noch weiter, dass sich plötzlich gesellschaftlich so viel gewandelt hat und auch kulturell. Ja, es gibt Leute wie Bob Dylan, die plötzlich Hymnen geschrieben haben für das, was passiert ist. Flower Power und so weiter und so fort. Und in diesem ganzen Trubel waren die beiden Clarks mittendrin mit ihrem Unternehmen.
Ausgerechnet in Kalifornien, wo ja quasi die Wiege der Hippie-Bewegung war, auch dieser kulturelle Reichtum sich dann so stark konzentriert hat und wo auch schon in den 1960er Jahren eine gewisse Vorreiterrolle beim Umweltschutz erkennbar war, was wiederum ja für das Projektentwicklungsgeschäft jetzt gar nicht so großartig gewesen ist, zumindest nicht auf Seiten der Anbieter. Da haben wir uns gesagt, also wenn wir jetzt so viele neue Auflagen haben, was wir denn bauen dürfen oder nicht, da müssen wir dann wirklich in Kalifornien bleiben. Deswegen hatten viele in der Immobilienbranche damals die Devise ABC, Anything but California, ja, alles außer Kalifornien. Aber die Clarks sind geblieben mit einem ganz speziellen Geschäftsmodell.
Ja, das Geschäftsmodell, Christian, ganz genau. Wer waren die Käufer der Objekte der Clarks? Das waren nicht die Franchises selber, sondern die haben Asset Light operiert.
Genau, die wollten möglichst wenig Kapital binden. Das ist heute eigentlich immer noch so.
Genau, das heißt, wer da am Ende gekauft hat, waren private Investoren, die sich in Gruppen zusammengeschlossen haben. Man kennt es ein bisschen aus Deutschland, wie du gerade mal gesagt hast, irgendwie, das waren die Zahnarzt, das Zahnarztmodell und Steuerberatungsmodell, die ein ähnliches Modell verfolgten. Das war damals in den 60er Jahren schon möglich und so haben die ihren Start bekommen.
Ja, allerdings haben die Clarks einen großen Unterschied gemacht zu dem, was wir zum Beispiel bei Ostimmobilien gesehen haben und was auch in den 60er Jahren in den USA üblich war. Das waren nämlich diese Steuersparmodelle. Irgendwie möglichst hoher Hebel, möglichst hohe Verlustzuweisung. Naja, und am Ende stehen diese rein steuerlich motivierten Geldanlagen dann häufig ja auf sehr wackligen Beinen wirtschaftlich. Und die Clarks haben was anderes gemacht. Die haben gesagt, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht diese schuldenfinanzierten Sachen, sondern wir wollen das alles mit Cash machen und dafür sorgen, dass die Leute, die dann in die von uns projektierten Immobilien am Ende investieren, dass die einen kontinuierlichen Einkommensstrom, also ein Income davon bekommen. Und damit haben sie natürlich im Vertrieb genau diese Zielgruppe angesprochen, die beispielsweise für das Alter vorsorgen wollten oder für die Ausbildung der Kinder irgendwelche Erträge aus dem Vermögen ziehen wollten. Und das war der wesentliche Unterschied zwischen dem, was die Clarks und was der Rest der Industrie damals in Kalifornien angeboten hat.
Ja. Und dann ist da noch eine Sache, das ist quasi auch nochmal das, was wirklich Kerosin reingegeben hat in die Idee, das sogenannte Dreifach-Netto. Kannst du das einmal erklären?
Ja, also es ging ihnen ja darum, dass diese Investitionen ein möglichst sicheres, stabiles, kalkulierbares Einkommen abwerfen, folglich möglichst viele Risiken rauskehren, externalisieren an diejenigen, die in der Immobilie dann arbeiten, sprich an die Fastfood-Franchisees, folglich Triple Net. Man hat nicht nur die Miete kassiert, sondern der Mieter zahlt überdies Grundsteuern, Instandhaltungskosten und Versicherungsprämien, sodass man wirklich ja quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket hat. Dazu hat man häufig schon Mietverträge ausverhandelt, die eine Beteiligung am Umsatz vorsahen oder eine Kopplung an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die sogenannte Indexmiete. All das sind nach wie vor, auch heute noch, 60 Jahre später, Grundpfeiler des Geschäftsmodells. Immer mit dem Interesse, möglichst stabile, möglichst risikofreie Ausschüttungen zu erhalten.
Ja, und die Restaurantbetreiber selber oder die Ketten haben verstanden, hey, da ist ja eine zuverlässige Quelle für die Finanzierung eigentlich mit dem Modell?
Genau, die wollten ja wachsen, aber sich eben nicht so sehr um die Immobilie kümmern, sondern sich darum kümmern, dass sie Burger braten oder Tacos verkaufen. Und insofern brauchten sie einen verlässlichen Partner. Und als solcher haben sich die Clarks dann auch positioniert. Und zwar so stark, dass sie Mitte der 1970er Jahre eine folgenschwere Weichenstellung getroffen haben.
Ja.
Ja, 1977 haben sie nämlich entschieden, sie geben die Projektentwicklung dran und fokussieren sich ganz auf das Geschäft mit den Partnerschaften, das sie einige Jahre zuvor institutionalisiert haben, unter einem Namen, den wir bis heute eben kennen.
Ganz genau. 1970 wurde dann endlich das Unternehmen Realty Income gegründet. Ja, der Name, wie du gesagt hast, den wir heute kennen, da sind die Clarks mit ihrem bis dahin eigentlich nur die Clarks-Unternehmen quasi weitergegangen und haben sich firmiert als Realty Income und sind aber noch als Projektentwickler mit an Bord geblieben, ja, als Verwalter der Liegenschaften.
Ja, dadurch hatten sie halt auch in den Projekten, die sie aufgesetzt haben, weiterhin ein Interesse, beispielsweise über erfolgsabhängige Verwaltungshonorare, und konnten gleichzeitig natürlich auch dafür sorgen, dass alles weiterhin im Interesse ihrer Kunden lief. Denn wer einmal in so einer Partnerschaft zufrieden war, der hatte ja wahrscheinlich irgendwann auch wieder mal Anlagenotstand, hatte wieder frisches Geld. Naja, und es ist ja nichts einfacher, als Bestandskunden dann neue Investments wieder schmackhaft zu machen. Und das haben sie gemacht, denn mit diesem Realty-Income-Komplex, da sind sie in der Institutionalisierung dann richtig gewachsen. Ja, für diese erste große Partnerschaft haben sie ein Jahr gebraucht, um $5 Millionen einzusammeln 1977. Vielleicht müssen wir auch nochmal erklären, $5 Millionen 1977, das ist in heutiger Kaufkraft etwa $26 Millionen. Also nicht schlecht für so ein kleines Unternehmen, aber noch spannender wird es dann mit den nächsten Partnerschaften. Eben weil die Kunden zufrieden waren, haben sie für die nächste Partnerschaft von $8.6 Millionen nur noch ein halbes Jahr gebraucht. Und dann ging es im Takt von mehreren Monaten einfach immer so weiter mit steigenden Investments, natürlich zusätzlichen Projekten. Und die Herausforderung war eigentlich nur an zwei Stellen, nur in Anführungszeichen. Einerseits gute Immobilien akquirieren, die auch tatsächlich dann stabile Cashflows abwerfen, und dann natürlich Investoren, die genau diese Immobilien fragmentiert runter auf die Partnerschaftsebene erwerben wollen.
Ziemlich schnell war man bei $50 Millionen pro Jahr. Das ging so weiter und so weiter. Und vor allem, wie du sagst,
das sind heute 260 Millionen eingeworbenes Geld.
Einfach so. Naja, nicht einfach so, aber du weißt, was ich meine. Ja, Himmel. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn du einmal das ganze Fast-Food-Game durchgespielt hast oder vielleicht nicht durchgespielt hast, oder du hast gemerkt, gut, dein Kernmarkt ist einigermaßen gesättigt, der ist bedient, was als nächstes? In dem Fall bei den Clarks, die haben gemerkt, als Realty Income, man kann auch die sogenannten Sit-Down-Restaurants bespielen. Ja, was auch immer das, also man kann sich vorstellen, was es ist, aber auch da wird in Ketten gedacht. Ja, das sind die etwas eleganteren, möchte man sagen.
Genau, bei uns gibt es den Italiener an der Ecke, und in Amerika gibt es natürlich auch dafür irgendwelche Restaurant-Chains.
Das stimmt. Und das ist unter anderem aber auch Kinderbetreuungszentren. Stell dir das vor, als Kette. Oder, gut, das kann man sich gut vorstellen, bisschen so ein Aftermarket-Autoteile-Hersteller. Nicht Hersteller, sondern Vertrieb.
Ja, so eine O'Reilly, ja. Aber vor allem eben Einzelhändler, Convenience Stores, Apotheken und generell jede Art von Shops, Einzelhandelsmieter. Das wurde dann zum Fokus. Und so ist man gewachsen, und eigentlich war es ein schönes, entspanntes Geschäft. Wenn da nicht mal wieder der Staat dazwischen gegrätscht hätte.
Ja, der Staat. Wir bewegen uns mittlerweile. Letzter Check-in war 1977, haben wir gesagt. Seitdem ging das Wachstum los, ging weiter. Dann 9 Jahre darauf, der Tax Reform Act in den USA, 1986. Was war da los?
Ja, diese Steuerprivilegien dieser hochverschuldeten Immobilienpartnerschaften, die wurden ziemlich beschnitten. Nicht zuletzt, weil da eben wirtschaftlich vieles schiefgegangen war. Und der Staat wollte das nicht mehr. Also die Clarks hatten zwar gut gewirtschaftet, aber insgesamt war diese Form der Partnerschaften diskreditiert am Markt. Und es war eigentlich schon klar, wenn man weiter wachsen wollte, wenn man Immobilieninvestitionen herunterskalieren wollte auf das Niveau von Privatanlegern und das auch noch in breiter Streuung, ja, dann kam man nicht umhin, ein richtiges öffentliches Immobilieninvestment aus dieser Kumulation einzelner Partnerschaften zu machen. Also es war Konsolidierung gefragt und das nicht zu knapp. Denn damals, Ende der 80er Jahre, war Realty Income ein Unternehmen mit 25 einzelnen Partnerschaften, in denen insgesamt 628 Immobilien drinsteckten in 40 Bundesstaaten, was ja dann auch wieder unterschiedliche Steuergesetzgebung bedeutete, und 67.000 einzelne Partner. Also ja, hier wären das jetzt so BGB-Gesellschafter oder Kommanditisten. Da hat man ordentlich was zu tun, wenn man die jetzt plötzlich auf eine einzige Unternehmung vereinen möchte.
Da freut sich der Steuerberater, da freut sich die gesamte Verwaltung, die du aufsetzen musst. Der DSGVO vor ein paar Jahren nichts dagegen, wahrscheinlich was wir durch hatten, das einmal durchzurocken, nicht schlecht. Das alles hat ein paar Jahre gedauert, aber 1994 hat man dann eine Befragung gemacht und 86% der Partner haben für diese Umstellung votiert.
Obwohl das für die Partner mit erheblichen steuerlichen Nachteilen verbunden war.
Aber Riesenvertrauensbeweis für die beiden, für ihn, William, für sie, Evelyn, er damals noch CEO, sie damals noch CFO. Aber noch im selben Jahr, 1994, stand schon der nächste bereit, nämlich?
Ja, Thomas A. Lewis, den hatte man über Jahre in verschiedenen Positionen zum Nachfolger aufgebaut. Und er hat dann auch den wichtigsten Meilenstein der Unternehmensgeschichte organisiert, nämlich am 19. September 1994.
Ja, der Börsengang des Real Estate Investment Trust, des REIT Realty Income, unter dem Ticker Oh, der perfekte Kreis. Kleiner Exkurs, was ist eigentlich ein REIT? Haben wir sowas hier oder ist es ein US-Special? Christian.
Ja, also zunächst mal ist ein REIT nichts anderes als eine Aktiengesellschaft, die ein mehr oder weniger breites Immobilienportfolio besitzt, bewirtschaftet und finanziert, damit auch Privatanleger für sogenanntes kleines Geld ein breites Immobilieninvestment tätigen können. Das war zumindest die ganz klare Motivation dieses Real Estate Investment Trust Act, der schon im Jahr 1960 durchs Parlament kam, also noch unter Präsident Eisenhower. Allerdings muss man auch sagen, so richtig zum Erfolgsmodell und zur Wachstumsstory sind diese REITs erst ab Mitte der 80er Jahre geworden, als es eben diesen von dir eben beschriebenen Tax Reform Act gab. Das war so die Initialzündung für diese Form der Immobilienbeteiligung, die in Amerika ähnlich populär ist wie hierzulande, ist die offenen Immobilienfonds zumindest mal waren.
Ja, und warum sind die so populär? Eines der wichtigsten Charakteristika ist natürlich, die werden nicht auf Unternehmensebene besteuert, sondern bei wem? Beim Anleger. REITs müssen deswegen mindestens 90% ihres handelsrechtlichen Gewinns als Dividende ausschütten, was natürlich perfekt ist für alle, die auf Dividenden setzen, ja, für die das ein Grundpfeiler ist, ihres Depots.
Ja, dazu kommt als zweite Besonderheit bei REITs, dass sie natürlich auch ihre Immobilien regelmäßig bewerten müssen, wenn sie wie jede Unternehmung eine Bilanz erstellen. Aber diese Preise, die von Gutachtern ermittelt werden, sind nicht relevant dafür, wie man jetzt ein- oder aussteigt, sondern das passiert an der Börse. Es wird also jeden Tag eine Börsenbewertung vorgenommen und wenn ich aus meinem REIT-Investment wieder aussteigen möchte, dann gebe ich die Anteile nicht zurück an die Kapitalanlagegesellschaft wie hier und kriege dann in 2 Jahren Geld zu irgendeinem Kurs, den ich heute noch nicht weiß. Komplexe Geschichte, wäre schon wieder ein eigener Podcast, sondern ich verkaufe an der Börse zur Marktbewertung und die Marktbewertung, die kann mal über oder auch mal unter dem gutachterlichen Wert sein. Sie ist auf jeden Fall schneller und sie sorgt natürlich auch für ein bisschen mehr Volatilität. Wobei, es gibt natürlich inzwischen auch eine ganze Reihe von REITs, die nicht börsennotiert sind, bei denen es tatsächlich auch solche Anteilsrückgabeprozesse gibt. Übrigens auch beim wichtigsten und größten REIT weltweit, beim Blackstone REIT, beim BREIT, der 315 Milliarden in Gewerbeimmobilien investiert hat, damit die globale Nummer 1 ist. Aber klassischerweise waren REITs börsennotiert und es gibt auch heute in den USA rund 225 börsennotierte Real Estate Investment Trusts, die in Summe immerhin 1 Billion Dollar wert sind. Also ungefähr so ein Viertel Apfel.
Ja. Was für ein Siegeszug, ja, dieses Produkt eigentlich angetreten ist damit. Ja, das hätte man auch nicht gedacht wahrscheinlich.
Ja, weil es zwei wesentliche Themen einfach vereinigt. Einerseits dieses Runterskalieren auf das Niveau von wenigen Dollars, für die man sich ein komplettes Immobilienportfolio sichern kann. Ja, weil ansonsten ist ja die einzelne Immobilie eben schon eine Lebensfinanzentscheidung. Also dieser Diversifikationsrat, ganz wichtiges Thema, auch viel breiter als bei diesen Partnerships früher. Außerdem ein viel sichererer Rechtsrahmen, weil es eben durch Gesetz vorgegeben ist, wie der REIT funktioniert und in den Partnerschaften, das war ja alles dispositive Recht. Und das andere ist einfach inzwischen diese unglaubliche Breite, die man bei REITs hat, dass es sehr viele REITs mit einem speziellen Fokus gibt, beispielsweise, also wenn wir auf den größten börsennotierten REIT schauen, Prologis, haben wir auch in Deutschland Objekte, sieht man manchmal an der Autobahn, das sind Logistikimmobilien, aber es gibt Shopping Center REITs, es gibt Hotel REITs, es gibt Self-Storage REITs, die also nichts anderes machen, als diese Lagerhäuser irgendwo in der Vorstadt zu vermieten. Ja, ist natürlich toll, weil sich die Mieter nie beschweren, dass irgendwie Wasser läuft, weil es ist niemand da. Ja, ist sehr, sehr einfach zu verwalten, kann man sehr digital machen. Oder eben auch Mobilfunktürme. Ja. Oder Datencenter. All das lässt sich als REIT verpacken. Also eine unglaublich flexible Form, um Immobilieninvestments steuerbegünstigt auf Ebene der Gesellschaft zu strukturieren. Quasi mit Blick auf den Markt dann ein Finanzprodukt, aber nicht jetzt so als Schuldverschreibung oder als Fonds, sondern verpackt als Aktiengesellschaft. Ja.
Wie sieht es in Deutschland aus? Haben wir deutsche REITs? Weil das ein sehr, sehr US-lastiges Thema ist bei der Recherche, habe ich das
gesehen. Ja, es ist ein US-lastiges Thema. Es gibt es aber auch in Japan, es gibt es in Großbritannien, es gibt in Singapur spannende REITs. Und irgendwann so 2007 hieß es auch in Deutschland, wir brauchen unbedingt REITs. Die Immobilienwirtschaft hat damals so getan, als hängt ihre Zukunft davon ab, dass wir jetzt endlich REITs haben. Der Gesetzgeber hat dann auch etwas aufgesetzt, allerdings extrem komplex. Und das wichtigste Thema, was wir in Deutschland ja bei börsennotierten Immobiliengesellschaften haben, nämlich Wohnen, das wurde ausgeschlossen.
Damals, warum wurde es ausgeschlossen?
Ja, weil man Angst hatte, dass dann mit Wohnraum zu sehr spekuliert wurde. Man hat aber hinterher gesehen, also wenn man das machen will, dann geht das auch in der normalen Aktiengesellschaft. Wir haben ja große Wohnungsunternehmen inzwischen, auch sogar im DAX mit der Vonovia, aber eben nur als Aktiengesellschaft, nicht als REIT inkorporiert und tatsächlich diese mühevolle Gesetzgebung, die ist in Deutschland gerade mal für 5 Unternehmen relevant gewesen. Inzwischen gibt es von diesen REITs nur noch 2, nämlich Fairvalue REIT und Hamborner REIT, beide börsennotiert, beide mit einem gemischten Portfolio aus Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Und dann gab es noch 3 weitere Gesellschaften, die sich auch in Deutschland als REIT versucht haben. Alstria Office REIT wurde übernommen. Büroimmobilienportfolio vom großen Infrastruktur- und Immobilieninvestor Brookfield Asset Management aus Kanada. Bruce Flatt, auch er wäre ein Kandidat für einen eigenen Podcast. Dann gab es die Deutsche Industrieried, die haben Logistikimmobilien gemacht. Die gehören mittlerweile zur niederländischen CTP. Auch das eine börsennotierte Gesellschaft. Ja, und dann gibt es noch die unrühmliche Geschichte der Deutschen Konsumried von Rolf Elgeti, wo der REIT-Status wohl von Amts wegen aberkannt wird. Zumindest ist er gerade dubios, weil man da irgendwelche Mindestquoten höchstwahrscheinlich verletzt haben könnte.
Vielen Dank für den Exkurs dazu, was eigentlich ein REIT ist. Jetzt seid ihr alle fit da draußen, was das angeht. Und wir kommen zurück zu Realty Income und gucken uns an, was ist jetzt seit 94, seit dem Börsengang, eigentlich das Kerngeschäft.
Ja, dasselbe, was ihr eigentlich auch früher in den Partnerschaften gemacht habt. Ne? Flächen zu vermieten an Mieter, die möglichst wenig Risiken bergen. Also defensive, nicht zyklische Mieter. Wir haben ja eben schon über so ein paar Themen gesprochen, insbesondere im Einzelhandel. Und da sind halt die Defensiven zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel, der mittlerweile rund 10% der Mieterträge von Realty Income beisteuert. Dann genauso defensiv Convenience Stores. Also hier würde man sagen Spätis. Ja, das funktioniert ja hier so nach dem Prinzip der Selbstausbeutung. Ja, vielfach Familien, die das Tag und Nacht dann machen, auch so ein bisschen hier in Berlin, so am Rande der Legalität.
Wird gesagt.
Aber in den USA gibt es halt diese riesigen Ketten, wie nicht zuletzt eine 7-Eleven, auch wenn die Muttergesellschaft ja ein japanisches Unternehmen ist, auch Alimentation Couche-Tard ist da sehr, sehr stark, das ebenfalls 10% zum gesamten Mietaufkommen beiträgt.
Ja, und das ist nicht alles. Es ist nicht nur Convenience. Also nur mal, vielleicht müssen wir ja noch mal ganz kurz einordnen, was da los ist mittlerweile. Wir reden hier über 15.000 Liegenschaften. Ja, ich glaube, genau 15.450 Liegenschaften sind es. 1.500 verschiedene Mieter muss man erst verschaffen, diese Diversifikation an Kunden zu bekommen oder an Mietern. Und das alles über 50 US-Bundesstaaten verteilt. Das heißt, das nur mal ganz kurz als die nackten Zahlen zu dem Scale.
Ja, also auf jeden Fall auch eine Streuung, die man in so einer Partnership niemals hingekriegt hätte. Weil wir erinnern uns damals, 25 Partnerships waren schon 628 Läden. Also ne, da bräuchte man heute viele Partnerships. Das sieht man auch ohne diese REIT-Struktur, wo man auch rechtzeitig dann den Hebel umgelegt hat, wo man dann die unternehmerische Vision auch hatte, das groß zu denken und groß zu machen, würde es in der Form nicht funktionieren.
Ja. Und man ist so ein bisschen den Anfängen treu geblieben. Ja, man ist immer noch bei 5% Restaurants, wenn man sich das nochmal anschaut. Aber seitdem auch gewachsen in so Home Improvement. Ja, und das, was bei uns der Baumarkt ist.
Ja. Home Depot gehört riesig dazu. Auch ja eine ikonische Börsenfirma. Tractor Supply kennt man vielleicht auch, zumindest wenn man sich ein bisschen für Spezialwerte in den USA interessiert, die also landwirtschaftliche Güter und Maschinen und Ausrüstung verkaufen. Natürlich Walgreens, CVS, die Drugstores zählen auch dazu. 5% steuern auch die mit bei. Und auch in der Fläche ist man eben extrem breit diversifiziert. Selbst der wichtigste Bundesstaat steuert nur 10% zu den Gesamtmieterträgen bei. Und interessanterweise, nein, es ist nicht Kalifornien, sondern am wichtigsten für Realty Income ist inzwischen Texas.
Texas, Deep South.
Ja, vor dann allerdings Florida und Kalifornien mit jeweils 5%. Jetzt haben wir auch über alles gesprochen, was sie so im Portfolio haben. Ja, da reden wir dann eben auch über Unternehmen wie eine Dollar General, wie eine Family Dollar, also diese One-Dollar-Stores. Wir reden über Walmart. Allerdings nicht über diese Supercenter, sondern über Walmart Neighborhood Markets.
Also doch der Späti dann, ja, der Walmart Späti?
Ja, also in den USA ist ja alles ein bisschen größer und der Neighborhood Market da ist halt so, naja, ich würde mal sagen, wie so ein durchschnittlicher Rewe bei uns.
Rewe-Vergleich.
Das ist halt nicht, nicht das Riesending mit dem Parkplatz für 1000 SUVs vorne dran. Ja. Aber wir sollten natürlich auch über das sprechen, was sie nicht haben, wo sie sehr, sehr vorsichtig sind. Zum Beispiel bei Klamottenfilialisten oder bei Möbelfilialisten oder kleineren lokalen Restaurantketten. Das sind die Branchen, in denen man historisch die meisten Pleiten sieht. Und da wollen sie sich nämlich raushalten. Wirklich, es geht immer darum, möglichst stabile Erträge, möglichst wenig Risiken zu haben.
Nicht zyklisch.
Und man kann das auch an einer Kennzahl sehr schön erkennen, nämlich der Leerstand. Ja, seit 2000 im Durchschnitt der Leerstand nur 1,8% über das gesamte Portfolio. Und das sind natürlich dann auch Objekte, wo man auch vielleicht mal bewusst Leerstand in Kauf nimmt, wenn man sie ein bisschen neu anpinselt, ein bisschen renoviert, damit man sie anschließend umso besser vermieten kann. Und selbst im Zuge der Covid-Krise und der Finanzkrise haben wir da keine erhöhten Leerstände gesehen. In der Finanzkrise waren es mal 3,4% Leerstand. Ja. Wenn man bedenkt, wie manche Konsumtempel aussahen, ja, in Spanien, in Deutschland, aber natürlich auch in den USA während Finanzkrise und während Covid-Krise, dann sieht man, dass es wirklich exzellente Zahlen sind, die auch daraus eben resultieren, dass man hier nicht Prestiges wie eine Zara beispielsweise.
Ja, sehr schön. Wer unsere letzte Ausgabe zu Inditex gehört hat, hat die völlig andere Herangehensweise mitbekommen. Nämlich, da wird die Prime-Lage gesucht, da wird das erste Haus am Platz, wie man sagen würde, gesucht. Nein, ist hier vollkommen anders. Es geht überhaupt nicht um Glossiness, um die schöne Oberfläche. Nein, es geht darum, eine Dividende zu zahlen.
Genau, es muss einfach funktionieren. Die Immobilie muss so gelegen sein, dass jemand dafür zahlt. Sie muss genau so schön sein, dass sie ihrem Zweck dient, aber nicht mehr. Denn am Ende geht es immer nur um eines, nämlich um die Monthly Dividend.
Es geht um the Monthly Dividend, ganz genau. Und wessen Brainchild ist the Monthly Dividend? Wann kam das auf? Wir wissen es ganz genau, bitte.
Tja, es war tatsächlich besagter Thomas A. Lewis. Also der hat nicht die monatliche Dividende erfunden, sondern diese regelmäßigen Distributions sind ja das Wesen einer Partnerschaft, aber er hat es zum Markenkern gemacht. Wenn du ansonsten ein Unternehmen hast, dann denkst du dir doch irgendeinen tollen Slogan aus, vor allem mit Blick auf deine Kunden, ja. Innovative Real Estate for Retail oder irgendwie
Big Thoughts
so,
a Home.
Ja, sowas, ja, irgendwie irgendwas. Visionary, aber We immer empower. Mit Blick auf die Kunden. Aber was sagt Realty Income? Hey, ja, unsere Kunden, naja, die unsere Mieter sind, die sind eigentlich eher Mittel zum Zweck. Eigentlich für diejenigen, für die wir arbeiten, das sind die Aktionäre. Und folglich ist die Message the Monthly Dividend Company. Keine Vision. Genau, das hat er sich schützen lassen, 1998 schon als Trademark. Kann also kein anderer mehr mit diesem Slogan rausgehen. Und das ist ja wirklich schon bahnbrechend. Ja?
Und es ist auch auf der Website das Erste, was du siehst, wenn du auf Realty Income rauf navigierst und willst eigentlich mehr über das Unternehmen erfahren. Das Erste, was dich grüßt, ist, we are the Monthly Dividend Company.
Ja,
das ist alles, was du über uns wissen musst.
Und es ist doch eigentlich auch schön ehrlich. Ne? Unternehmen ansonsten machen ja dann wirklich so diese tollen Claims. Also mein Lieblingsclaim ist ja der Claim von HelloFresh. Ja, HelloFresh hat irgendwie so Kochboxen versendet. We want to change the way people eat. Kunstpause? Forever. Ich meine, ist das nicht schön? Mhm. Da geht dir doch das Herz auf. Aber was wollen sie eigentlich? Am Ende wollen sie Geld verdienen. Ja, mit ihren Kochboxen. So, und da geht halt Thomas A. Lewis und dann geht Realty Income hin und sagt, hey, wir wollen Geld verdienen, weil unser Zweck ist, wir wollen am Ende Dividende zahlen. Das ist eine ganz klare Ansage, auch was die Kunden erwarten können, aber natürlich auch ein Versprechen gegenüber den Aktionären. Man will eigentlich alles tun, solange es Dividende bringt und irgendwie aussichtsreich ist und passt zu dem, was man im REIT-Mantel machen darf.
Und sieh an, seit über 30 Jahren gezahlt und erhöht.
Genau.
Hat funktioniert. Muss
jeden Monat tatsächlich gezahlt, niemals gesenkt, auf Jahresbasis immer erhöht, 30 Jahre in Folge. Und
durch Krisen hindurch.
Genau, durch große Krisen hindurch. Damit ist man also einer von rund 60 Dividendenaristokraten im amerikanischen Leitindex S&P 500. Denn das ist man ja ab 25 Anhebungen in Folge etwas, was kein deutsches Unternehmen aktuell schafft. Fuchs Petrolub ist irgendwie bei 23 Anhebungen in Folge. Ja, aber ist auf jeden Fall eine Wahnsinns-Track-Record. Ja. Und auch in absoluten Zahlen liest sich das einfach spannend. 1994 bis 2024, also rund 30 Jahre, ein bisschen das Zerquetschte dazu, insgesamt an Dividende je Aktie gezahlt über $56. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass die Aktie damals mit $7,75 gestartet ist, dann hat man also in 30 Jahren mehr als das Siebenfache seines Einstandspreises als Dividende zurückerhalten. Das ist genau das, wovon Dividendeninvestoren träumen. Und ja, die zeigen, dass es über diese langen Zeiträume tatsächlich funktioniert.
Und das alles klingt natürlich massiv nach: Wir machen dich reich als Kern, als Markenkern. Und ich verstehe jetzt auch, oder vielleicht verstehst du es auch, warum so eine Begeisterung herrscht, was diese Aktie angeht, warum so viel dazu zu finden ist und warum so viele Menschen offensichtlich drauf eingestiegen sind.
Ja, ich meine, du musst ja einfach gucken, das ist ja auch für viele, die sich für Dividende interessieren, eine wichtige Kennzahl: die realisierte Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital. Ja, und dann gucken wir doch mal auf die Dividende. Früher, 1994, gab es 7,75 Cent als Dividende je Aktie und Monat. Jetzt sind es 26,4 Cent je Aktie und Monat. Das heißt also, die Dividende hat sich verdreieinhalbfacht. Und wenn du jetzt mal guckst, ja, hast vielleicht 94 als junger Mensch angefangen und für $7,75 eine Aktie gekauft. Und auf die kriegst du jetzt jeden Monat 26 Cent. Das ist eine monatliche Rendite von 3,4%. Oder jetzt selbst mal auf den Kurs von vor 15 Jahren. Ende 2009 hast du die Aktie für $25 bekommen. Ja? Und jetzt kriegst du 26 Cent jeden Monat. Das macht 1% Rendite pro Monat. Ja, ja. Das ist eben dieser Kultstatus. Und dann kommt noch dazu, dass sich ja auch der Aktienkurs scheinbar grandios entwickelt hat. Ja? Von $7,75 auf $55 aktuell. Auch das eine Versiebenfachung.
Zwischendurch stand sogar bei, weiß nicht, $82, 2020, 2021, so roundabout.
Und zwischenzeitlich waren wir in die $80
dran, ja. $80, ja, muss man sich vorstellen. Die Dividende wird natürlich reinvestiert in neue Realty Income Aktien, ist ja völlig klar, so funktioniert das. Darum auch das O als Ticker-Symbol.
Der Kreis schließt sich wieder, aber du hast das eben gesagt, ja. Wir machen dich reich. Das scheinen diese Zahlen einem entgegenzuschreien. Aber.
Ich höre einen Aber bei dir raus.
Ja.
Ich höre einen
Aber. Weil es eben nicht so einfach ist. Ich meine, wir haben es gerade gehabt: Versiebenfachung des Aktienkurses. Ja, das klingt schon mal geil. Aber wir reden hier auch über 30 Jahre und dann sind es eben nach Zins- und Zinseszinsrechnung nur 6,8% per annum, während der S&P 500 in dem Zeitraum sich verdreizehnfacht hat und 8,6% gemacht hat. Ohne Dividende jetzt beides gerechnet. Aber auch hier Dividende, Verdreieinhalbfachung in 30 Jahren. Ja, kann man natürlich sagen, ist toll, aber es sind halt auch am Ende nur 4,2% per annum als Wachstum, nur wenig mehr als die Inflationsrate. Ja. Und wenn wir dann jetzt noch hingehen und sagen, naja, wir müssen eigentlich schon Kurs und Dividende irgendwie zusammenrechnen, ja, dann kommt man bei Realty Income seit 1994 auf eine Vervierzehnfachung, entsprechend 9,3% per annum. Das kann sich durchaus sehen lassen, aber also beim Eishockey würde man sagen, das ist ein Sieg, aber nur wegen der starken Leistung im ersten und im zweiten Drittel. Ja, im dritten Drittel, also in den letzten 10 Jahren dieses 30-jährigen Zeitraums, da hat Realty Income ziemlich nachgelassen. Denn der Kurs ist da tatsächlich nur seitwärts gelaufen. Ja. In einer Zeit, in der der S&P 500 sich nahezu verdreifacht hat.
Ja, das letzte Drittel. Was ist da passiert seit 2014 ungefähr.
Nein, du weißt ja, ich mag ganz gerne, wenn man das mal so in verschiedene Punkte unterteilt. Und das erste Thema ist sicherlich, dass dieses klassische Geschäft mit diesen defensiven Mietern, die dann immer eine Immobilie als Triple Net Lease haben, im Laufe der Jahre einfach an Schwung verloren hat. Da waren viele Basiseffekte dabei, ja, insbesondere weil man eben gewisse Anforderungen an die Qualität der Mieter hat und jetzt nicht jeden kleinen Boomzyklus und jeden Hype-Händler da mitmacht. Und dazu sehen wir ja auch, dass das Wachstum bei manchen Kunden, wie jetzt Walgreens oder Dollar General, limitiert ist. Ja, und wir sehen das ja gerade auch bei denen, die dann börsennotiert sind. Und Walgreens ist ein gutes Beispiel. Das Geschäft ist vielleicht doch nicht so defensiv, wie man mal gedacht hat. Und gerade bei Walgreens, aber auch bei einigen anderen defensiven Filialisten stellt sich einfach die Frage, ob die nicht insgesamt mal ein bisschen downsizen müssen, weil Filialen eben doch nicht rentabel sind.
Ja. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass bereits 2014 schon eine Market Cap von 8 Milliarden Dollar erreicht wurde. Ja, um da jetzt dann noch ganz groß nachzuwachsen und wirklich bedeutsames Wachstum zu zeigen, musst du erstmal sehr viel mehr dazu kaufen, musst du sehr viel mehr Flächen eigentlich haben. Ja,
das heißt, du brauchst größere Deals. Wenn du jetzt sagst, Deals. Oh Mensch, wir haben jetzt ein Taco Bell in Kentucky. Ja,
super.
Das ist super. Toll. Das wäre eine tolle Sache. Wäre für eine Partnerschaft ein super Ding, aber nicht mehr für eine 8-Milliarden-Firma. Das heißt, du hast einen ganz anderen Wachstumsdruck irgendwann, weil eben der Basiseffekt weg ist. Und dann als dritter Punkt, ja, das Thema, was bei Immobilien früher oder später immer kommt, was wir jetzt noch gar nicht hatten, was ja auch eine Vonovia sehr, sehr stark gemerkt hat, nämlich Zinsen. Ja, Realty Income hat immens profitiert von der Niedrigzinsphase. Also letztendlich an zweierlei Stellen. Einerseits konnte man sehr günstig Fremdkapital aufnehmen. Und also als REIT hat man eben nicht mehr wie früher mit 100% Cash gearbeitet, sondern hat also auch da einen Finanzierungshebel drin, aber alles überschaubar. Und andererseits war die Aktie natürlich in Zeiten der Niedrigzinsen extrem begehrt, weil sie eben 4-5% geboten hat, wo du ansonsten in US-Anleihen 0, Fliegendreck bekommen hast. Ja? Und diese beiden Effekte haben sich umgekehrt. Denn wir haben inzwischen eben wieder Zinsen. Das hat einerseits die Finanzierungen verteuert, wenn also Anleihen auslaufen von vor 10 Jahren. Man muss jetzt neu auflegen. Da steht einfach ein höherer Coupon drauf. Und die Dividendenrendite, die ist halt nicht mehr so attraktiv, relativ zu dem, was es sonst so gibt. Die 4-5%, die eine Realty Income auch im historischen Durchschnitt geboten hat, die kriegst du jetzt eben auch vom Staat, nämlich in US Treasuries.
Ja. Und jetzt ist ja so, das ist denen ja selber nicht fremd, diese ganze Thematik. Ja, Realty Income weiß ja, dass er sich damit genau zu beschäftigen hat, dass das Herausforderungen sind, die man angehen muss. Und das hat man auch schon relativ schnell gemacht. Und zwar gleich in mehrerer Hinsicht.
Ja, also man kann nicht behaupten, dass sie die letzten 10 Jahre einfach nur die Hände in den Schoß gelegt haben und gesagt haben, ach, wir machen das immer weiter und noch ein Walgreens und noch ein Dollar Tree und dann vielleicht noch mal ein Chipotle. Nee, sondern sie haben genau das gemacht, was du gerade auch schon gesagt hast. Man braucht größere Deals. Und wie kann man am besten im Paket kaufen? Man übernimmt gleich ganze Firmen und da sieht man wieder, dass diese REITs, diese Real Estate Investment Trusts am Ende dann eben doch Aktiengesellschaften sind und sie lassen sich einfach genauso übernehmen, wie auch eine Vonovia, eine Deutsche Wohnen übernommen hat. Also die große Konsolidierung und tatsächlich Realty Income hat 3 große börsennotierte REIT-Deals gemacht. 2014 haben sie American Realty Capital Trust übernommen, 2021 dann Bereed und 2024 Spirit Realty. Alles Gesellschaften, die im Grunde einen ähnlichen Kern hatten wie Realty Income, aber wo dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein anderer Branchenfokus dabei war oder wo man zusätzliche Geschäftsmodelle sich erschließen konnte. Und das hat man dann integriert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Man war auch wirklich geschickt da wieder, was die Fokussierung anging. Man hat bei Verit auch Büroimmobilien mit übernommen. Und da könnte man ja jetzt sagen, naja, haben wir jetzt übernommen, machen wir eine eigene Sparte draus. Aber da hat sich Realty Income damals gesagt, nee, nee, also Büroimmobilien, hochzyklisch, gerade mit Blick auf Homeoffice, auch kritisch, können wir nicht einschätzen, ist nicht unser Ding, haben wir auch nicht so die Datenbasis für. Das bringen wir gleich mal wieder an die Börse zurück. Also hat man anschließend einen Spin-off gemacht und das als Orion Office REIT noch in einer ganz guten Phase, bevor es dann anschließend an der Börse runterging für Büroimmobilien, losgekriegt. Und da steckt auch noch ein wichtiges anderes Thema, ich habe gerade gesagt, Datenbasis. Wenn du 15.000 Liegenschaften hast und von diesen 15.000 Liegenschaften ja ständig Datenpunkte sammelst, du kriegst ja auch über die Umsatzmieten von den Kunden sehr viel mit. Du weißt, wieso die Kostenstruktur ist. Sie können einfach die USA insgesamt komplett selber kartografieren und sie dürften Dateninsights haben, die ansonsten niemand hat. Und das macht ihnen natürlich es auch leicht, die Qualität von Standorten und von Optimierungspotenzialen einzuschätzen, wenn sie solche Package-Deals machen.
Ja, und du hast gerade interessanterweise gesagt, sie haben die USA kartografiert. Was machst du als Unternehmen, wenn ein Markt für dich eigentlich schon gesättigt ist, wenn es nicht mehr der Playing Ground ist, den du mal vorgefunden hast ursprünglicherweise? Klar, du gehst in andere Märkte. Ja? Du guckst über den Tellerrand hinaus. Realty Income ist da, glaube ich, relativ schnell nach Großbritannien gegangen, hat die große Internationalisierung angestrebt, ist vor allem dort dann irgendwie fündig geworden, hat gesehen, das ist ein Markt, den wir bespielen können, bespielen wollen. Mittlerweile werden, ich glaube, 15% der Mieterträge auch außerhalb der USA eingenommen.
Ja, und das Spannende ist halt, da sind wir beim dritten Punkt, wie man auch ins Ausland gegangen ist. Weil man hat jetzt nicht gedacht, naja, wir fangen jetzt mal hier so graswurzelmäßig an, ja, hier in Sainsbury und da in Tesco-Supermarkt und dann schauen wir mal. Sondern eine ganz klare Strategie, nämlich Fokus auf Paketdeals und sogenannte Sale-and-Lease-Back-Transaktionen. Wo also Immobilieneigentümer, die diese Immobilien für ihr Geschäft brauchen, aber die Kapital freisetzen wollen, die Liegenschaften verkaufen und anschließend sofort zurückmieten, weil sie eben Asset-Light sein wollen, weil sie nicht Kapital binden wollen, weil sie sagen, naja, unsere Kernkompetenz ist der Verkauf von Waren, aber nicht die Bewirtschaftung von Immobilien und die Investition in Immobilien. Und da hat sich Realty Income als Partner profiliert. Und so hat man 2019 dann eben auch den Markteintritt in Großbritannien geschafft, indem man nämlich 12 Filialen der Supermarktkette Sainsbury erworben hat im Paket. Das waren die ersten Liegenschaften außerhalb der USA. Und wenn man bedenkt, dass dieses Non-US-Portfolio inzwischen rein von den Assets her 11 Milliarden Dollar wert ist, dann sieht man, also die haben gerade mal gute 5 Jahre gebraucht, um von 0 auf 11 Milliarden zu kommen. Da ist immens Traktion dahinter. Aber eben auch das mit einer ganz, ganz klaren unternehmerischen Strategie. Und das ist wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen macht. Es ist eben nicht nur dieses Finanzprodukt. Es ist nichts, was passiv gemanagt ist wie ein ETF, sondern da stecken tatsächlich unternehmerische Entscheidungen hinter jeder Dividende, die da gezahlt wird. Ja.
Und plötzlich hat man doch eine Lust entwickelt am Premium. An der Premiumlage, am Premiumprodukt. Nämlich, was hat man gemacht?
Ja, man hat sich tatsächlich an Prestige-Immobilien gewagt. Also wirklich, eine davon kenne ich, das Bellagio Las Vegas.
Kennen viele.
Ja, mit der Fountain davor. Also so ein Fountain-View-Zimmer ist natürlich schön. Und sie haben 950 Millionen Dollar in die Akquisition dieses Objekts gesteckt. Mit Blackstone auch wieder. Und dann haben sie das Win-on-Call in Boston Harbor übernommen. Da stecken sogar 1,7 Milliarden drin. Ja, weil sie halt sagen, okay, also Gaming Luxury, das wollen sie auch als einen so einen Cluster aufbauen. Das ist was, wo ich so persönlich sage, ist aber schon ein gewisser Klumpen und passt für mich jetzt rein persönlich nicht so in die Strategie wie zum Beispiel der Deal mit Decathlon, ja, mit dem, ja, Sportartikel-Kaufhaus, wo man 82 Standorte in Europa übernommen hat. Und dadurch ist man übrigens jetzt auch in Deutschland, ja, endlich mal präsent.
Hier um die Ecke eigentlich, am Alexanderplatz zum Beispiel. Ja, großer, großer Laden, der riesig ist. Und der auch voll auf das einzahlt, was wir schon alles erzählt haben. Nicht zyklisch, relativ geringe Anschaffungskosten für die Produkte, die da drin sind. Braucht man immer für alle Generationen. Erreichbar. Ja.
Und dazu gibt es ein paar Spezialitäten. Also die schönste Spezialität, die ich gefunden habe im Portfolio von Realty Income, sind 12 Weingüter im Napa Valley. Ja, und auch die kann man letztendlich im Sale and Leaseback-Verfahren weiter bewirtschaften. Die hat man nämlich an Treasury Wine Estates aus Australien verpachtet, einen der größten Weinproduzenten der Welt. Und auch der ist, wie so viele Namen, die wir hier in dem Podcast jetzt schon hatten, zu Realty Income. Der ist börsennotiert.
Ja. Das Schöne muss sein, ich stelle mir gerade vor, wie man bei Realty Income intern reinlaufen kann und eine neue Idee hat. Und offenbar ist erstmal nichts abwegig, ja, was man alles machen könnte oder kaufen könnte. Hört sich zumindest so an.
Solange es eben stabile, ja, Cashflows abwirft.
Das stimmt. Was man noch gemacht hat, ist, dass man sich sogenannte Growth Verticals angeschaut hat und auf die gesetzt hat. Ja, dass man sich das ganze Thema alternde Gesellschaft angeschaut hat. Wo müssen die Leute untergebracht werden? Wo laufen die rein, um sich versorgen zu lassen? Ja, so hat man, ich glaube, 200 Dentalzentren gekauft und auch Datenzentren mit einem Joint Venture mit Digital Realty heißen
die. Ja, das große Thema unserer Zeit. Digital Realty, übrigens auch REIT, auch börsennotiert. Und ja, man kann es sich selbst als Realty Income nicht leisten, in dem Markt nicht dabei zu sein, weil er wächst momentan so, wie Fast Food damals in den 1960ern gewachsen und aus dem Boden geschossen ist. Und vielleicht, um das noch abzurunden, was man tut, um diese Herausforderung anzunehmen, insbesondere auch auf der Kapitalseite. Da will man neue Mittelquellen erschließen, nämlich indem man einen eigenen Investmentfonds jetzt daneben stellen will für institutionelle Investoren, die dann quasi Co-Investoren sein können. Und man verwaltet dann dort nur das Portfolio, also für Dritte. Man kommt auf diese Art und Weise an Managementgebühren ran. Das ist eine weitere Erlösquelle, muss man langsam aufbauen. Aber ist dann ja auch defensiv auch ein Cashflow, weil die Immobilien sind ja da. Und wenn man sie verwaltet, kommt Gebühr raus. Man muss es nur hochskalieren. Man hat Co-Investoren dann, wenn man wieder mal sowas wie ein Wynn Encore oder ein Bellagio kaufen will, muss nicht das ganze Risiko auf die eigene Bilanz nehmen, ist auch bei der Refinanzierung nicht so abhängig von Banken und vom Kapitalmarkt. Erschließt sich also auch dann diese Private Markets, wobei man kritischerweise dazu auch anmerken kann, dass immer, wenn ein Asset Owner gleichzeitig auch noch ein Verwaltungsbusiness hat, die Frage ist, du kriegst einen Deal, packst du den Deal in dein eigenes Business oder packst du den in die Verwaltungseinheit? Da ist, auch wenn mir alle, die genau dieses Geschäftsmodell machen, die Encavis macht das ja beispielsweise auch im Bereich der erneuerbaren Energien, sagen immer, ja, also wir haben genau das Chinese Walls und klare Profile und sowas, aber es bleibt immer zumindest so ein bisschen der Geruch eines Interessenskonflikts da.
Interessenskonflikt, das hört sich nach Kritik an. Moment, aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind hier, obwohl wir langsam so auf die Zielgerade einbiegen, sind wir erst nochmal dabei, kurz zu wiederholen, was für eine kultische Verehrung diese Aktie eigentlich erlebt gerade, ja, in den letzten Jahren erlebt und sich weiter, immer weiter befeuert, dieser Hype eigentlich, ja. Das heißt, du hast ein Unternehmen, um das nochmal zu wiederholen, das völlig ohne Gründerpersönlichkeit auskommt, ohne Personenkult, wie es im letzten Jahr so ein bisschen, ja, irgendwie auch das Rezept war für
sogenannte Meme-Stock-Aktien. Da ist kein Elon Musk, nein. Da ist kein Jensen Huang und da ist auch kein Alex Karp.
Da ist ein Track Record und der zählt über alles. Offensichtlich gerade. Ja, das ist so ein bisschen die Haltung gerade. Wir sehen es ja auch selber im Depot, wir wollen es mal ganz kurz sagen, im Brokerage, dass Realty Income immer eine der meistgekauften Aktien ist, nach wie vor, immer in den Top 5 irgendwie Woche für Woche. Darum, das funktioniert irgendwie. Das, was Thomas E. Lewis sich ausgedacht hat.
Beliebte Sparplanaktie auch.
Sparplanaktie, ganz genau. Ne? Die reinvestierte Dividende funktioniert da irgendwie, das hat man irgendwie gelernt, das geht rein. Ja, und We Are the Monthly Dividend Company ist wahrscheinlich einer der grandiosesten Claims, die man sich ausdenken konnte für ein Unternehmen, das völlig ohne alles andere, ohne Werbekampagne, ohne Out-of-Home-Kampagne, ohne Gründerpersönlichkeit, wie gesagt, auskommt.
Die messianische Verehrung wird eben nicht einer Person zuteil, ja, sondern einer technokratischen Errungenschaft, nämlich einem Track-Record, dass man es geschafft hat, seit 30 Jahren monatlich Dividende zu zahlen und diese niemals senken zu müssen, sondern auf Jahresbasis erhöhen kann. Das alleine reicht. Das Geschäft ist ja nun nicht glamourös. Und für mich war das also lange vor Elon Musk so die erste Begegnung mit einer, naja, ein bisschen religiös, ja, aufgeladenen Aktie. Ich hatte Realty Income das erste Mal gemeinsam mit Tobias Kramer bei Echtgeld TV 2018 und Tobias hat sich extrem kritisch über diese Aktie geäußert. Also ich glaube, er hat dann sogar, das ist eine der schlechtesten Aktien, die wir jemals hier besprochen haben. Also ich fand es jetzt, ich bin jetzt auch nicht der riesen Fanboy, aber okay. Und was dann anschließend in den Kommentaren los war, hollalü, das, ja, ist etwas, das erlebst du heute nur noch bei Tesla und bei Bitcoin.
So, aber trotzdem, ja, trotz der messianischen Verehrung, wie du sagst, seit 2009 hat sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien vervielfacht? Verneunfacht.
Da sind wir bei so einem ersten, ja, Kritikpunkt, ne? Von weniger als 100, ja, Millionen auf 900 Millionen Stück.
Das heißt, die Marktkapitalisierung ist von knapp 3 auf 47 Milliarden Dollar angewachsen. Ja? Und das nicht durch Kursanstiege, sondern vor allem dadurch, dass andauernd neue Aktien rausgegeben werden. Ha! Wie nennt man das? Das nennt man klassische Verwässerung.
Ja, Verwässerung. Man könnte sogar fast sagen, ja, das ist ja irgendwie ein Schneeballsystem, wenn man immer ständig Kapital nachladen muss und auf der anderen Seite zahlt man Dividenden. Ja, aber zunächst mal ist es auf jeden Fall eine Verwässerung, ganz klar. Wichtig ist deswegen, dass man, wenn man sich die Zahlen von einem solchen Unternehmen anschaut, ganz besonders auf Kennzahlen pro Aktie Wert legt. Da gibt es bei Immobiliengesellschaften, insbesondere bei REITs, vor allem eine Ertragskennzahl, auf die man schauen muss, nämlich die sogenannten Funds from Operations, die FFOs sozusagen, der operative Ertrag. Also nicht das, was irgendwie hoch oder runter geschrieben wird, sondern was wirklich aus dem operativen Geschäft, der Bewirtschaftung von Immobilien, den Mieterträgen dann tatsächlich kommt. Und wenn man jetzt diese Funds from Operations per Share, also pro Aktie sich anschaut, da muss man sagen, auch die sind eben gestiegen, seit 1996 in etwa vervierfacht. Das heißt also, ja, man hat kräftig verwässert, auch übrigens, um diese Übernahmen zu bezahlen, weil das hat man nicht mit Cash gemacht, sondern vor allem mit eigenen Aktien. Und man hat, wenn man in Summe schaut, mit dem Geld, was der Verwässerungseffekt dann eben bedeutet, gut gewirtschaftet.
Die andere Sache, du hast es gerade schon gesagt, ist das ein Schneeballsystem? Sind die Aktionäre, zahlen die Aktionäre, die jetzt gerade reinkommen, den alten Aktionären eigentlich gerade die Dividende? Denn so wirkt das ein bisschen.
Ja, in gewisser Hinsicht ist es natürlich am Anfang schon so, weil man könnte immer sagen, eine Immobiliengesellschaft, die noch wachsen will, und das ist ja ganz klar der Anspruch von Realty Income, die braucht eben den Treibstoff, folglich muss sie kein Geld rausgeben an ihre Investoren, sondern sollte alles kapitalisieren, dann muss sie ja nicht auch noch Kapital einwerben, was unter Umständen teuer sein kann, was Verrenkungen zur Folge hat. Auf den Standpunkt kann man sich stellen, aber es ist eben ganz klarer Bestandteil dieser Geschäftsstrategie, Investoren etwas zurückzugeben. Das sehen wir ja auch bei anderen Immobiliengesellschaften. Also insofern ist es sicherlich etwas, was man im Auge halten muss, aber wo man insbesondere gucken muss, zu welchem Preis findet denn das Ganze statt. Das heißt also, auch bei einer Realty Income, wie bei jeder Aktie, schaut man auf die Bewertung. Und die Bewertung nimmt man da jetzt am besten vor, nicht mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern mit dem Kurs-FFO-Verhältnis. Also nimmt man wieder diesen operativen Ertrag. Und wenn wir sehen, also das Verhältnis aus Kurs und FFO pro Aktie, das lag in Zeiten der Niedrigzinsphase teilweise bei 20. Du hast ja also mit dem 20-fachen operativen Gewinn bezahlt. Das war vielleicht ein bisschen viel. Jetzt haben wir aktuell ein FFO je Aktie von $4 gehabt in den letzten 12 Monaten. Und da ist eine Aktie, die bei $55 steht, also ungefähr so ein 13er-Verhältnis. Ja? Und also da gilt jetzt bei solchen REITs nicht wie generell am Immobilienmarkt Lage, 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 sondern Preis, Preis, Preis. Kriege ich das, was ich als Package habe, mit einem gemessen am Ertrag fairen Preis oder muss ich kräftig draufzahlen?
Und dann die letzte Frage noch, die sich natürlich aufdrängt, ist, du hast da vorhin schon aufgeschlüsselt, wie divers das Unternehmen bei seinen Mietern aufgestellt ist. Trotzdem, was passiert, wenn plötzlich sich, lass uns Dollar General, Dollar Tree sein, wenn die entweder pleite gehen oder sich entscheiden, hey, wir bauen selber die Sachen. Oder irgendeine andere Sache passiert.
Naja, also dass sie sich entscheiden, das selber zu machen, das passt ja überhaupt nicht auch zu deren Strategie und auch nicht zum Zeitgeist. Sondern wir sehen ja allgemein, dass Unternehmen schauen, dass sie sich auf ihre Kernkompetenz im operativen Bereich konzentrieren. Das ist sicherlich nicht Immobilienbewirtschaftung. Das will man gerne los sein. Nichts umsonst ist es ja auch so attraktiv als Zukunftsoption für Realty Income, sich mit diesen Sale and Lease Back Transaktionen stärker ins Profil zu stellen. Und wenn du dann siehst, dass also selbst der größte Mieter gerade mal 3% Umsatzanteil hat, dann würde ich das jetzt mal nicht als den ganz großen Klumpen sehen, sondern das Risiko wäre ja eher zum Beispiel, dass man dieser heiligen Dividende alles unterordnet und dass man diese Dividende dann auch irgendwie aus der Substanz zahlt. Und wir haben Fälle gesehen, auch im REIT-Bereich, wo Dividenden dann eben höher waren als die Funds from Operation. Das ist ein unglaubliches Warnsignal. Nur bei Realty Income müssen wir hier einfach konstatieren, dass nie seit dem Börsengang die Dividende auf Jahresbasis höher war als die Funds from Operations. Und auch aktuell haben wir hier ein sehr gutes Verhältnis. Die Dividende waren in den letzten 12 Monaten $3,11. Und die Funds from Operations, wie gesagt, 4, also 75% Ausschüttungsquote. Das hast du ja eben gesagt, beim REIT müssen es aber 90% sein. Ja, 90% vom bilanziellen Gewinn, aber die Funds from Operations sind ja eine abgeleitete Kennzahl. Also das ist jetzt nicht so das große Risiko, aber darauf muss man schauen. Das sollte so bleiben. Natürlich ein Risiko immer bei einer Immobiliengesellschaft. Finanzierung, ich meine, wir haben hier $25 Milliarden langfristige Schulden. Ne? Da ist einfach mal in absoluten Zahlen, ist einfach mal ein Brett.
Absolut.
Ja? Aber in Relation zur Bilanzsumme, $68 Milliarden, ist das halt eben nur etwas mehr als ein Drittel. Trotzdem, ne? 7,5-fache von den Funds from Operations. Und da ist halt an der Stelle wichtig, dass man sich die Struktur dieser Verbindlichkeiten anschaut, insbesondere die Fälligkeiten. Und da haben sie keine großen Türme drin. Das heißt, das ist über die nächsten 10 Jahre relativ ordentlich verteilt, sodass sie nicht ganz großen Refinanzierungsbedarf auf einen bestimmten Zeitpunkt haben. Also auch 7 Jahre Durchschnittsfälligkeit, nur 3% Anteil an variablen Zinsen. Das ist alles recht entspannt. Aber genau das sind die Themen, die man, wenn man in diese Aktie investiert ist, sich natürlich auch immer wieder anschauen muss. Denn es bleibt eben eine Aktie. Es bleibt ein Unternehmen. Es ist nicht ein passiv verwalteter Immobilien-ETF.
Ja, trotzdem. Sind das alles Gründe für dich, das Ticker-Symbol auf dem Bauch tätowieren zu lassen?
Nein, also so bin ich ja allgemein nicht. Also ich weiß, es gibt wenige Firmen, wo ich jetzt wirklich mit dem Logo rumlaufe, weil es halt drauf ist. Also wie beim Apple-Computer oder beim LV-Gürtel, ja, oder beim Gucci-Gürtel. Das ist nicht das Thema. Aber man sollte sich halt klar machen, es ist ein einzelnes Unternehmen. Und damit ist auch die Rolle im Portfolio sicher klar. Und auch die Einordnung in der Asset Class, muss man ja sozusagen dann mal unseren Podcast-Namen reinnehmen. Es ist ein Immobilieninvestment. Ein Immobilieninvestment herunterskaliert auf eine Aktiengesellschaft. Insofern ist es auch ein bisschen unfair zu sagen, naja, also es hat jetzt schlechter abgeschnitten als der Aktienmarkt, weil also Immobilie und Aktie vergleichen, ja, es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge und die Aktie ist ja nur jetzt die Verbriefungsform. Aber also insofern, dass sie da schlecht aussehen, spricht nicht dagegen. Man sollte aber deswegen auch nicht glauben, man hätte ein Aktieninvestment, weil man eine Realty Income drin hat. Hat man nicht. Ja. Sondern eine Realty Income ist und bleibt eine Einzelaktie, in sich diversifiziert, aber das sind viele, viele andere Aktien auch. Eine Microsoft ist auch in sich diversifiziert, weil sie eine ganze Reihe von verschiedenen Geschäftsmodellen hat. Wir haben in unserem Livestream vor einigen Wochen ja darüber ausführlich gesprochen. Das könnt ihr ja auch nochmal nachschauen oder nachhören auf YouTube und als Podcast. Nein, also für mich ist eine Realty Income Aktie so einzuordnen wie jede andere Einzelaktie auch. Du hast, wenn wir über die Core Satellite Strategie sprechen, irgendwie dein Kern, dein Grundrauschen an den Aktienmärkten, die Partizipation an Wachstum, Wirtschaft, Wohlstand. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte da gewisse Themen drumherum gruppieren als Satelliten aus einer bestimmten Motivation heraus. Die Motivation hier ist ganz klar, ich möchte gerne mehr Einkommen aus meinem Vermögen. Und wenn man eine Conviction hat zu diesem Geschäftsmodell, zu diesem Management, dann ist eine Realty Income auf jeden Fall eine Option für viele unserer Kundinnen und Kunden. Ist sie das? Und ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen an Hintergrund geben können zu dieser Unternehmung, die eben weit mehr ist als ein anonymes Finanzprodukt, nämlich ein lebendiges Unternehmen. Ich hoffe, es ist uns gelungen, euch nicht nur ein bisschen was über die Geschichte zu erzählen, sondern euch auch ein paar Themen an die Hand zu geben, mit denen ihr euer Investment in Realty Income überprüfen und einordnen könnt. Und wenn euch das gefallen hat, dann freut euch darauf, dass das sicherlich nicht der letzte Deep Dive war. Und darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe anderer Formate. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit heute. Und wenn ihr dabei bleiben wollt, dann freuen wir uns auf euer Abo, den Häkchen bei YouTube, bei Spotify oder überall, wo ihr uns sonst hören könnt. Tschüss aus Berlin.